Willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich durfte dieses Mal Dr. Maren Ingrid Kropfeld interviewen. Sie ist erfahrene Nachhaltigkeitsberaterin, Professorin für Nachhaltigkeit und Unternehmertum sowie Programmdirektorin an der Tomorrow University. Marens Forschungsschwerpunkte sind suffiziente Geschäftsmodelle, nachhaltige Konsumpraktiken und Innovationen für Nachhaltigkeit. Ihr persönliches Ziel ist es, Industrie, Politik, Non-Profits und Wissenschaft zusammenzubringen, um gemeinsam eine sozio-ökologische Transformation zu erreichen. In dieser Folge unterhalten wir uns über Inner Leadership, zukunftsfähige Geschäftsmodelle und warum Grün konsumieren eigentlich nicht die Lösung ist. Wie können Utopien von morgen aussehen und was können wir heute schon umsetzen, um gemeinsam in diese Richtung aufzubrechen? Das und vieles mehr erwartet dich in dieser Folge. Viel Freude mit diesem spannenden Gespräch. Ready?
Yes.
Herzlich willkommen, Maren, bei 2x3 macht 4.
Vielen Dank, Lisa. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute und fange einfach direkt an. Maren, was bewegt dich heute?
Boah, eine Menge Dinge. Ich würde sagen, auf persönlicher Ebene arbeite ich gerade quasi an meinem Inner Leadership, also mein inneres Team aus Bewusstsein, Verstand, Gefühlen, Körper zu managen und da auch eine persönliche Integrität zu schaffen. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen nicht nur auf mich, sondern auch auf die Beziehungen zu Menschen in meinem Umfeld. Welche Beziehungen möchte ich führen? Welche brauche ich in meinem Leben? Was tut mir gut? Und wie begegne ich dann mit dieser neu gefundenen Balance und Integrität natürlich auch anderen Menschen? Und auf gesellschaftlicher Ebene sind es natürlich so die zwei ganz großen Themen. Einmal der fortschreitende Klimawandel, das ist sowohl Berufskrankheit als auch natürlich auch persönliches Interesse. Und die Zukunft Europas nach den Wahlen und natürlich allgemein auch das politische Klima. Wo geht es da die nächsten Jahre hin und wie wird uns das als Gesellschaft auch beeinflussen?
Es tut sich viel, ha?
Ja, allerdings. Es gibt ja auch positive Sachen. Und ich glaube, das möchte ich mir immer wieder vor Augen führen, um nicht quasi in der Flut an negativen Nachrichten und Krisen und so weiter unterzugehen. Das erfordert, glaube ich, von allen von uns eine ganz besondere Resilienz heutzutage.
Absolut, absolut. Und das Vertrauen, ha? Und die Hoffnung, eine gute Mischung für die Zukunft.
Das ist, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst hätte das morgen ja auch gar keinen Sinn mehr, wenn wir nicht darauf vertrauen würden, dass wir es besser machen könnten als heute.
Du hast schon das Thema Inner Leadership kurz angesprochen. Laut deinem LinkedIn-Profil ist deine persönliche Mission, Menschen zu vernetzen, zu inspirieren und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Wie schaffst du das jetzt im täglichen Tun, in deinem Leben, im Alltag zu integrieren, umzusetzen?
Also ich versuche natürlich mein Bestes, ob es klappt, das dürfen andere dann evaluieren, aber ich fange damit an, dass ich viel von mir selbst teile. Ich glaube, dass ganz oft Synergien und Gemeinsamkeiten erst entstehen können, wenn wir mehr voneinander wissen. Also wenn ich über mich, über meine Probleme, meine Themen, meine Anliegen, vielleicht auch meine Geschäftsidee erzähle, dann können andere darauf reagieren oder andersrum. Wenn mir jemand von seiner Geschäftsidee erzählt und sagt, hey, boah, ich bräuchte aber noch Unterstützung in dem und dem Bereich, dann kann ich sagen, hey, ich kenne da jemanden, ich bringe euch mal zusammen. Und das ist, glaube ich, was ich im privaten Alltag sehr oft mache, dass ich natürlich zum einen mich selbst in Communities begebe, wo ich Gleichgesinnte finde, also sei das hobbymäßig, wie jetzt in München die Munich Mountain Girls zum Beispiel, oder auch Alumni-Vereine, wo man einfach sehr, sehr spannende Menschen trifft, mit denen man sich dann weiter austauschen kann. Aber auch einfach ganz privat. Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich, war ich auf einem Festival und war eine Freundin von einem Freund, von einem Kumpel von mir, also über drei Ecken, die gesagt hat, ach, sie wird total gerne ein Praktikum im Bereich Nachhaltigkeitsberatung machen. Und sie hat ihre Masterarbeit zum Thema Nachhaltigkeitsreporting geschrieben. Ich so, was für ein Zufall, ich habe ja bis letztes Jahr als Nachhaltigkeitsberaterin gearbeitet. Guck dir mal Sustainable an, die machen einen guten Job. Ich glaube, du würdest da gut ins Team reinpassen. Und das ist natürlich auf ganz, ganz, auf ganz kleiner Ebene, aber in größerem Stil möchten wir das natürlich auch an der Tomorrow University so leben und die Leute dazu ermutigen, zu teilen, offen zu sein, miteinander zu diskutieren, was sie bewegt, voneinander zu lernen, um sich dann eben zu vernetzen und dann zu sagen, hey, uns bewegt alle dieses und jenes Thema, lass uns da mal gemeinsam drüber sprechen und dann kommen in der Regel auch super coole Projekte dabei raus.
Das heißt, du bist professionelle Türöffnerin, ha?
Das ist ein sehr schöner Ausdruck, ja. Ich glaube, das nehme ich in mein LinkedIn-Profil mit auf.
Ja, aber so fängt es doch an, oder? Siehst du die Energie, die man rausschickt, die verstärkt sich wieder und dann schafft man eine bessere Zukunft.
Auf jeden Fall. Und das, glaube ich, ist auch ein großes Thema. Du hast es schon schön gesagt, dass das Thema des Inner Leadership, das, was ich lebe und was ich nach außen hin trage, das resoniert ja dann auch. Und damit kann ich auch andere Menschen inspirieren. Also gerade im Startup- und Entrepreneurship-Bereich habe ich auch viele von meinen Freunden getroffen, die wirklich Sorge hatten, dass wenn sie über ihre Geschäftsidee sprechen, dass andere die klauen könnten. Und ich glaube, dass sie sich damit viel mehr Chancen genommen haben, als geschaffen haben. Weil erst wenn sie über die Geschäftsidee sprechen, dann kann man sie connecten mit Investoren, mit interessanten Menschen, die ihnen weiterhelfen können, mit Mentorinnen, mit Menschen, die gleiche Vision teilen. Und ich glaube, an sich ist der Mensch ein kooperatives Wesen. Also ja, es geht viel um Wettbewerb, aber eigentlich fühlen wir uns doch auch gut, wenn wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen können. Und dafür müssen wir natürlich aber auch einen Teil von uns damit raus in die Welt geben.
Dieses Preisgeben, oder? Von einerseits natürlich beruflich, was du gesagt hast, mit Business-Ideen, aber auch diese Bewegung, die ja Brené Brown so gestartet hat, wo man auch die persönliche Verletzlichkeit vielleicht mehr nach außen trägt oder einfach offener darüber spricht und dann auch merkt, es geht anderen auch so, was ja auch in der Startup-Welt ganz oft ist, diese Burnout oder Überforderung. Auch das ist ein Aspekt davon, denke ich mir.
Absolut, absolut. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir mehr von dieser Verletzlichkeit auch in der Arbeitswelt zeigen, weil am Ende sind es doch Menschen, die miteinander arbeiten. Und ich finde das ganz, ganz wertvoll, wenn ich mehr auch über die persönlichen Hintergründe meiner Kolleginnen, meiner Kollegen zum Beispiel erfahren kann, weil ich persönlich damit viel besser auch Vertrauen aufbauen kann, gerade in Remote Settings, gerade wenn man sich halt nur online sieht und online zusammenarbeitet, dann diese kleinen Momente zu teilen und dieses mehr Einsicht in das eigene Innenleben zu geben und festzustellen, ne, wie du sagst, dass es einfach vielen ganz genauso geht oder ähnliche Themen haben, ist erfahre ich als ganz, ganz wertvoll.
Mhm. Jetzt denke ich gerade an das Personal User Manual, das ich ja im Zuge von der Tomorrow University kennenlernen durfte. Das finde ich so toll. Das verlinke ich gerne in den Shownotes, wo es darum geht, wie tickt man selber? Jede Maschine, jede Application hat irgendwie ein User Manual. Wir hatten das gerade vor dem Podcast mit deinem Mikro. Du hast schnell das User Manual nachgeschaut. Und da geht es darum, wie tickt man selber, damit der Gegenüber oder der Kollege, die Kollegin einen besser, ja, mit einem besser zusammenarbeitet, einen besser kennenlernt.
Ja, ja, und ich finde, also ich habe mir tatsächlich ich glaube zumindest mal so von der Hälfte unseres Teams, also so 20 von den Personal User Manuals auf jeden Fall schon mal durchgelesen, gerade mit den Leuten, mit denen ich halt viel interagiere, was total spannend ist, weil wie du sagst, jeder tickt so ein bisschen anders und das, was ich sehe, ist ja aber nur das Verhalten, nicht die Motivation dahinter, nicht die Werte, die dahinter stehen, nicht die Erfahrungen, die dahinter stehen und das transparent zu machen oder dass meine Kolleginnen und Kollegen das transparent gemacht haben, hat mir von Anfang an geholfen, da einen guten, konstruktiven Umgang zu finden und auch in der Kommunikation ganz anders zu reagieren, zu wissen, ah, okay, wenn sie das jetzt so schreibt, dann ist das because of oder ich weiß, dass ich eine Kollegin, da brauche ich morgens gar nicht irgendwie ankommen, weil sie halt eine Nachteule ist und andersrum wissen die Kollegen von mir, dass ich nachmittags einfach auch nicht mehr so richtig hundertprozentig da bin, weil ich eher der Early Bird zum Beispiel bin. Das sind so die kleinen Dinge. Aber auch, ne, was uns wichtig ist, wie wir angesprochen werden möchten, wie uns die Kommunikation gerade auch wieder in Remote-Settings wichtig ist. Arbeiten wir lieber asynchron über eine Slack-Nachricht? Ist kurz und knackig besser oder doch mal lieber ein Anruf? Das sind so ganz, ganz kleine Dinge, die aber das Zusammenarbeiten dann wirklich einfacher machen. Und dann eben die dahinterliegenden Werte, Motivationen, diese Persönlichkeit sozusagen so ein bisschen aufzudecken und wie bei so einer Zwiebel vielleicht so ein paar von den inneren Schichten sichtbar zu machen.
Schönes Bild von der Zwiebel. Maren, ich habe in einem Podcast-Interview von dir gehört, da hast du einen Schlüsselmoment in deinem Leben beschrieben, und zwar deine Zeit in Paris, wo du während deinem Masterstudium in einer
Mini-Wohnung, ich glaube 10 Quadratmeter, gelebt hast. Und da hast du realisiert, man braucht eigentlich gar nicht so viel zum Leben. Das nennt man auch Lifestyle of Enough, oder?
Ja, ich glaube, so habe ich das dann am Ende in meiner Masterarbeit genannt. Genau, also das war, ja genau, ich hatte so ein Zimmer, also Paris war ja schon damals teuer. Ich meine, jetzt wohne ich in München, das hat mich dann nicht mehr ganz so sehr schockiert, die Wohnungspreise hier. Aber genau, war so ein ganz, ganz kleines Zimmer. Und dann, wenn man halt ins Auslandssemester geht, viele der Zuhörerinnen werden das vielleicht selber kennen, dann hat man halt einen Koffer irgendwie dabei und einen Rucksack und das war's. Und dann aber festzustellen, ja, das reicht aber auch für die 8 Monate. Und alles, was ich irgendwie gebraucht habe, so zum Daily Life, hat in diesen Rucksack und diesen Koffer quasi reingepasst und hat auch in diese 10 Quadratmeter Zimmer sozusagen gepasst. Um dann zurückzukommen, ich kam dann nach Master zurück und habe meinen ersten Vollzeitjob in Stuttgart angefangen, hatte auch meine erste eigene Wohnung und habe dann quasi mein Kinderzimmer bei den Eltern das erste Mal ausgeräumt und dachte so, was zur Hölle liegt da eigentlich noch alles rum, was ich jahrelang nicht mehr gebraucht habe und nicht mehr genutzt habe. Und das fand ich auch total schade, weil die Dinge ja immer noch einen Wert haben, aber davon, dass sie bei mir zu Hause im Regal verstauben, sind sie ja nicht besser geworden. Und ich glaube, das war so ein bisschen so der, für mich persönlich, der Moment, wo ich mal angefangen habe, das zu hinterfragen, was brauche ich denn eigentlich im Leben, auch vor allem an materiellen Dingen. Das war so der Start sozusagen. Und weitergeführt oder weiterführend tue ich das jetzt natürlich auf einer Ebene zu fragen, was brauche ich denn an immateriellen Dingen im Leben, also sprich das Thema Beziehungen oder ähnliches, ne, so die menschlichen Grundbedürfnisse, wie erfülle ich die, aber eben auch über materielle Dinge hinaus. Also ich habe natürlich trotzdem jetzt hier eine Wohnung und ich habe mein Fahrräder, muss man fairerweise sagen, ne, weil das einfach ich das sehr gerne mache. Also ich bin weit und weit weg von jeglichem kompletten Minimalismus. Aber diesen Mindset mal zu haben, mal zu hinterfragen, so wie viel Zeug brauche ich denn so im Alltag? Jetzt bin ich auch sehr, sehr oft umgezogen. Da hat sich das dann von selber meistens erledigt, weil man will ja nicht alles jedes Mal noch 5 Kisten mehr mitschleppen, ne? Sondern dann, ich habe immer mal wieder aussortiert und muss immer wieder feststellen, dass ich eigentlich wirklich wenige Dinge im Alltag wirklich brauche und nutze. Und das ist definitiv was, was auch meine Masterarbeit damals inspiriert hat und was dann aber auch so der Startpunkt für meine Forschung und für meine Doktorarbeit war.
Ich kann das so gut nachvollziehen, auch nach meinem Auslandssemester in Spanien. Ich habe das Bild noch so von mir, diese Riesentasche, die ich dann irgendwie zum Flughafen gebracht habe und noch die 3 Schichten oder 4 Schichten, die man halt dann anzieht, um nicht mehr zahlen zu müssen. Und dann wird wirklich jedes einzelne Ding, ja, eine Belastung eigentlich auch, muss man fairerweise sagen. Das heißt, du hast diesen Aha-Moment gehabt in Paris und dann hast du beschlossen, du wirfst dich da total rein in das Thema und heute, oder fast forward, berätst du Unternehmen, wie sie nachhaltiger werden, forschst du zu dem Thema und ein Schwerpunkt ist ja das suffiziente Geschäftsmodell. Willst du uns da ein bisschen mehr darüber verraten?
Klar, gerne. Also ich hatte genau angefangen in der Masterarbeit, wo es erstmal so um nachhaltige Lebensstile oder suffiziente Lebensstile ging und also so ein weniger konsumieren und welchen ökologischen Impact das sozusagen hat. Und habe dann aber gedacht, naja, kann ja nicht sein, dass das nur die Verantwortung von uns als Konsumentinnen ist, nachhaltiger zu leben und weniger Impact zu haben. Natürlich haben wir eine Verantwortung und der können wir auch gerecht werden. Aber es geht ja auch um unser Außenrum, um das System, in dem wir uns bewegen. Und ein Teil dieses Systems sind eben auch Organisationen und Unternehmen, die durch ihre Angebote und die Geschäftsmodelle, die sie machen, die Services, die sie anbieten, die Produkte, die sie anbieten, eben auch diese Lifestyles of Enough entweder unterstützen können oder eben nicht. Und warum ist das wichtig? Weil zum Beispiel in dieser kleineren Studie, die ich damals gemacht hatte, mit der Fragestellung, was ist denn nachhaltiger im ökologischen Sinne, ein grüner Lebensstil oder ein suffizienter Lebensstil sozusagen? Und da kam raus, naja, der suffiziente Lebensstil hatte, basierend auf diesem sehr kleinen Sample, aber wir sehen immer mehr, dass das gar nicht so unrepräsentativ war, dass die weniger konsumieren, nachhaltiger leben als die grün konsumieren. Weil die grün konsumieren, nicht notwendigerweise weniger konsumieren und natürlich immer noch Ressourcen verbrauchen, wenn auch vielleicht nachhaltiger, wenn auch vielleicht weniger, wenn vielleicht auch schonender für die Umwelt. Aber es ist ja immer so, dass wenn ich etwas nicht kaufe, das immer noch nachhaltiger ist, als wenn ich irgendwas anderes kaufe, egal wie nachhaltig es produziert wurde. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann kann ich natürlich an mir selber da arbeiten, aber ich möchte ja eben auch, ich fand es dann spannend zu gucken, wie können Unternehmen das unterstützen, weil ja ein weniger eigentlich gegen die aktuelle Geschäftslogik geht. Also gegen unser Prinzip von höher, schneller, weiter, von Wachstum etc. Und habe mich dann vor allem da in Richtung der Bekleidungsbranche und dann auch in Richtung der Outdoor-Industrie orientiert, weil viele von den Outdoor-Marken wie Patagonia, wie VD eben da schon viel in die Richtung gehen. Wahrscheinlich, das ist jetzt eine Hypothese, weil natürlich ihr Geschäftsmodell auch darauf beruht, dass wir als ihre Kundinnen und Kunden gerne in eine unberührte und schöne Natur draußen gehen können. Und diese natürlich durch den aktuellen Klimawandel bedroht ist. Das heißt, sie haben eigentlich ein inhärentes Interesse dran, ihr Geschäftsmodell nachhaltiger aufzustellen. Und weil wir natürlich auch erwarten von Produkten, die wir beim Bergsport nutzen, dass die qualitativ extrem hochwertig sind. Und das geht natürlich von, ich möchte nicht nass werden, weil die Regenjacke dicht hält, bis hin zu, es geht wirklich um Leben oder Tod, weil ich an einem Seil hänge, was definitiv halten muss. Und da sind wir dann auch schon bei suffizienten Geschäftsmodellen oder verschiedenen suffizienzfördernden Strategien, die diese Unternehmen inhärent quasi schon nachverfolgen, die aber auch andere Unternehmen verfolgen können, nämlich zum Beispiel qualitativ hochwertige Produkte und ein Design, was das Ganze reparabel zum Beispiel macht. Oder eben auch Reparaturservice anzubieten. Also alles, was die Lebensdauer des Produkts verlängert. Zum Beispiel Triple Two ist eine nachhaltige Fahrradbekleidungsmarke aus Norddeutschland. Die bieten einen kostenlosen Reparaturservice an. Und zwar nicht nur während der ersten 6 Monate, sondern anytime, solange ich das Produkt von denen habe und sage, hier, da ist irgendwie, also ich bin einmal zum Beispiel gestürzt auf ein Gravelbike, da hat es mir komplett die Regenjacke zerrissen, ich habe sie eingeschickt, sie haben es mir repariert und wieder zurückgeschickt. For free. Und das war kein Produktfehler, sondern das ist einfach ein Service, den sie anbieten, weil sie davon überzeugt sind, dass das eben nachhaltiger ist. Obwohl sie ja mehr Geld an mir verdienen würden, wenn ich eine neue Regenjacke kaufen müsste. Und dazu gehört natürlich auch ein gewisses Awareness-Raising, also eine Bewusstseinsmachung bei uns als Konsumentinnen, als Kundinnen, dass wir Alternativen haben zum Neukauf. Also zum Beispiel hat Patagonia mal vor, ich glaube, 2 Jahren eine Kampagne gefahren, Buy Less, Demand More. Also dazu aufgerufen, weniger zu kaufen, weniger neu zu kaufen vor allem. Und wenn man neu kauft, dann doch aber bitte nachhaltig und fair produziert und eben auch qualitativ hochwertig und aus Naturmaterialien etc. Oder es gab auch von VD eine ganz lustige Kampagne, die hieß Don't buy this tent, also kauf dieses Zelt nicht. Und dann unten drunter stand, miete es doch. Also ein Service zu sagen, naja Gott, wenn ich jetzt einmal im Jahr campen gehe, dann brauche ich ja nicht ein Zelt kaufen, was dann irgendwie bei mir zu Hause rumfliegt, sondern dann miete ich mir das mal für 1-2 Wochen. Und zum einen führt das natürlich dazu, dass die Produkte intensiver genutzt werden, also wir eigentlich mehr Nutzung pro investierte Ressource sozusagen haben. Und zum anderen natürlich, wenn das Zelt wieder zurück an VD geht, nachdem ich es mir ausgeliehen habe, wir auch das Pflegen dafür sorgen können, dass es lange erhalten wird, dass es repariert wird etc., was ich vielleicht zu Hause, vielleicht mache ich es vielleicht aber auch nicht. Aber wenn ich das quasi nur miete, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass dieses Zelt auch länger überlebt, dass es intensiver genutzt wird und dass die Ressourcen, die ich dafür eingesetzt habe, um dieses Zelt zu produzieren, auch mehr Leuten dienen. Also im Prinzip mehr Wert sozusagen kreieren im Sinne von Outdoor-Aktivitäten unterstützen etc. Und es gibt noch ganz viele andere Strategien, also zum Beispiel auch Production on Demand. Da gibt es die Marke Two Thirds aus Barcelona zum Beispiel. Die produzieren halt nur, wenn ich bestelle. Weil ein großes Thema der Fashion-Industrie natürlich auch Überproduktion ist. Also teilweise produzieren die bis zu 30% über dem, was gekauft wird. Und vieles davon wird danach einfach verschreddert. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Oder zuletzt, wenn wir bei Fast Fashion bleiben, zeitloses Design. Also einfach Dinge zu designen von Anfang an, die nicht darauf ausgelegt sind, nach einer Saison wieder out zu sein. Die nicht darauf ausgelegt sind, dass sie eine Farbe zum Beispiel bedienen, die jetzt wahrscheinlich nur eine Saison irgendwie cool oder in ist. Und VD macht das zum Beispiel. Die produzieren nicht nur nachhaltig und fair, sondern setzen ganz bewusst auf zeitloses Design. Also so schlicht und so einfache Farben sozusagen wie möglich, damit das halt eben auch nach 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, wie lange die Produkte auch halten, auch immer noch gerne getragen wird. Und sie haben zum Beispiel auch im Gegensatz zu Fast Fashion nur 2 Kollektionen pro Jahr. Also quasi einmal Herbst-Winter und einmal Frühling-Sommer. Und manche Fast-Fashion-Brands haben 52 Kollektionen im Jahr. Da kommt jede Woche eine neue Kollektion in die Läden. Und da wäre jetzt natürlich die Frage wieder, brauchen wir das? Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz grundlegende Frage am Ende, dass wir unterscheiden zwischen wirklichen Bedürfnissen erfüllen, brauchen wir das, versus einen Demand zu kreieren. Also versus einem Wollen so. Ne? Natürlich will ich vielleicht auch die neueste Tasche, was auch immer, das neueste Fahrrad und so weiter. Wenn das gar nicht angeboten wird oder wenn es halt nur 2 Zyklen im Jahr oder sowas gibt, dann reicht mir das vielleicht auch, weil mein Bedürfnis nach einem Fahrrad oder einer Tasche vom letzten Jahr ist ja noch erfüllt. Ja. Und da, glaube ich, braucht es beide Seiten, sowohl die Unternehmen als auch natürlich die Konsumierenden.
Absolut, absolut. Das waren super Beispiele von Unternehmen, die du uns jetzt mitgebracht hast, wie sie uns unterstützen können, weniger und nachhaltiger zu konsumieren. Auch sehr spannende Businessmodelle, gerade das Thema Sharing Economy ist da natürlich riesengroß und brauchen wir dafür. Du hast vorhin erwähnt, Bewusstsein schaffen. Das ist das Allerwichtigste, diese Awareness. Ich habe oft das Gefühl, das sind immer noch diese wunderbaren Pioniere, die das vorlegen, die das Andersdenken uns inspirieren. Patagonia fällt immer in diesem Kontext und machen auch wirklich einen grandiosen Job. Ich hätte so gern Tausende davon. Und meine Frage an dich lautet jetzt, wie schaffen wir wirklich ein systemisches Umdenken? Wie siehst du das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Systeme ändern sich ja gar nicht so gerne. Und das ist eine schwierige Frage. Es gibt einen spannenden Talk auf YouTube. Das suche ich gerne nochmal raus. Vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken, wo es um die Meta-Crisis geht. Also sozusagen eben dieses System, was uns daran hindert, nachhaltiger zu agieren, weil es die falschen Incentives setzt. Und wenn wir jetzt in die Forschung gucken und da fragen, wie verändern sich denn Systeme, dann kommt man wieder immer wieder über die sogenannte Multi-Level Perspective. Im Prinzip besagt die, dass es sozusagen, es muss irgendein Druck von außen auf das Mainstream-System geben. Und das kann zum Beispiel eine Pandemie sein, das kann ein atomarer Unfall sein, das kann ein Krieg sein. Das können auch Extremwetterereignisse sein, also sehr, sehr große extreme Events, die wirklich weltweit im besten Fall oder zumindest mal zum Beispiel deutschlandweit für Aufsehen sorgen, die dann so ein Window of Opportunity sozusagen öffnen. Also die brechen sozusagen den Mainstream an einer Stelle mal auf und unterbrechen ihn. Und an der Stelle können dann sogenannte Inkremente, Innovationen, also neue Ideen, neue Gedanken, Experimente, die schon erfolgreich gefahren sind, einspringen. Das würde jetzt heißen, auf der einen Seite klingt das so, okay, dann müssen wir jetzt warten, bis die nächste große Krise ist und dann schauen wir mal. Auf der anderen Seite würde ich jetzt realistischerweise davon ausgehen, die nächste Krise kommt bestimmt. So oder so. Irgendwas ist es immer. Ne? Und wenn wir aber darauf vorbereitet sind und diese inkrementellen Innovationen, diese neuen Gedanken sozusagen in der Nische schon mal uns sortiert haben, uns zum Beispiel eben auch zusammengetan haben, damit die Momentum bekommen, damit da quasi was entsteht, was dann, sobald der Zeitpunkt sozusagen richtig ist, in dieses Window of Opportunity springen kann, dann können wir das System zumindest mal ein kleines Stück wieder weiter verändern. Es wird nicht von heute auf morgen gehen und es wird wahrscheinlich auch keine radikale 180-Grad-Wende innerhalb der nächsten 2-3 Jahre geben. I mean, who knows? Aber that's the best we can do, ist immer noch in der Nische, auch wenn es so klein am Anfang scheint, aber wirklich dran weiterzuarbeiten und uns eben zu vernetzen, damit diese kleinen Nischenprodukte, Ideen, Innovationen, Unternehmen wachsen können. Und damit wir Best-Practice-Beispiele haben, die dann auf jeden Fall ihren Moment bekommen werden. Also siehe Zoom zum Beispiel. Ne? Wir sprechen jetzt über Zoom. Zoom gab es auch schon vor der Pandemie. Haben nur nicht so viele Leute genutzt, aber dann auf einmal kam eine Pandemie, war das Beste, was Zoom hätte passieren können, dass die Leute auf einmal alle von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, Videoconferencing gab es auch schon viel früher. Dann gab es dieses Window of Opportunity. Und was wir natürlich wofür wir in der Lage sein sollten, ist, diese auch zu erkennen entsprechend. Und wenn wir dann vernetzt sind und dann die Ideen haben und dann wissen, okay, was brauchen wir jetzt, wie können wir das jetzt quasi nutzen, dann können wir natürlich an diesem sehr change-resistant-System weiterarbeiten. Und parallel dazu gibt es natürlich auch, sage ich mal, also über diese Events oder diese einmaligen Gelegenheiten hinweg natürlich auch eine Arbeit konstant daran, das System immer wieder so ein bisschen zu verändern. Und da können wir als Einzelne natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten. Also sei es über Wählen gehen. Ne, das ist das Politische, also unsere eine Demokratie ist das, was wir mit unserer Verantwortung tun können, ist Wählen gehen, uns politisch zu engagieren, uns in Parteien zu engagieren, zu demonstrieren, um eben die Politik, die einen sehr großen Hebel hat, wenn sie das möchte, dazu zu bewegen, da eben im System quasi Änderungen anzusetzen. Das Gleiche kann aber auch in Unternehmen funktionieren, dass wir in Unternehmen als Change Agents funktionieren, weil wenn jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen, nehmen wir mal an, ich weiß, IKEA wird viel kritisiert für wie nachhaltig sind sie tatsächlich, aber jetzt gehen wir mal davon aus, IKEA setzt sich dafür ein, dass nur noch nachgewiesenermaßen Holz aus zertifizierten und zwar qualitativ hochwertig zertifizierten Quellen bestellt werden darf, also genutzt werden darf für ihre Produkte, dann hat das einen riesen Impact auf alle ihre Zulieferer, weil sie ja dann im Prinzip nur noch von Zulieferern was annehmen würden, die ebenfalls dieser Zertifizierung entsprechen. Also ein bisschen in die Richtung geht auch die Regulatorik gerade, dass sie quasi auf die großen Unternehmen zielen und dann auf diesen sogenannten Trickle-Down-Effekt sozusagen hoffen. Das auf der einen Seite bedeutet auch viel Bürokratie für die Unternehmen, das sehe ich gerade, was in Richtung Reporting oder Ähnliches geht. Aber auf der anderen Seite ist das auch natürlich eine Riesenchance. Wenn ich das jetzt quasi, wenn ich als Unternehmen vorangehe und meine Lieferanten, meine Lieferantinnen, meine Kundinnen, meine Kunden, alle meine Stakeholder mitnehme, dann kann ich in der Industrie neue Standards setzen, dann kann ich da ein Momentum setzen. Und wenn das erfolgreich ist und mich das quasi als Pionier erfolgreicher macht als die anderen, dann werden die anderen folgen. Also leading by example im Prinzip. Und das Gleiche können wir natürlich auch auf individueller Ebene tun. Da ist vielleicht der Impact erstmal ein bisschen kleiner, aber an der Tomorrow University glauben wir ja an den Butterfly-Effekt. Also wenn irgendwo ein Schmetterling quasi einmal losfliegt, dann kann es sein, dass diese Druckwelle irgendwo anders einen Sturm der Veränderung erzeugt. Und das sollten wir als Individuen auf jeden Fall auch mittragen.
Das wird ein schöner Sturm.
Hopefully.
Yes. Ja, ich muss bei dem, du hast jetzt schon das Thema politischen Druck angesprochen. Da gibt es so ein Beispiel, das habe ich auch tatsächlich bei Tomorrow University kennenlernen dürfen, wie das eigentlich damals war mit Tabakindustrie und wie einfach mal dieses Umdenken passieren konnte oder was eigentlich die Schritte waren und wie lang es gedauert hat. Also es ist ja schon seit den 30ern oder Ende der 30er bekannt, dass Rauchen schädlich ist. Die Forschung sagte ganz klar, das ist krebsverursachend. Und dann hat es einmal 30 Jahre gedauert, bis überhaupt die Regierung in Beispiel Amerika mit den Kontrollen begonnen hat. Und dann, fast 60 Jahre später, wurden die vier größten Zigarettenhersteller mal dazu gezwungen, in so einen Rahmenvertrag zu gehen, wo sie nicht mehr das bewerben durften, wie grandios ist Rauchen, und auch zahlen mussten für Konsumentinnen, die an Krebs erkrankt waren oder die generell erkrankt waren. Also einfach 60 Jahre von Fakt, es ist schlecht für uns, bis zu der Politik, die eigentlich die Konsumentinnen durch diese Regulierungen geschützt hat. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr, definitiv nicht. Welche Regulierungen, Maren, würdest du dir einfallen lassen für Business, für Unternehmen, wenn du jetzt morgen das ändern könntest?
Spannende Frage. Ich glaube, wenn ich ganz radikal von heute auf morgen was durchsetzen könnte, dann wäre es, dass alle Unternehmen in ein gemeinwohlorientiertes Verantwortungseigentum überführt werden müssen. Also, dass wir wegkommen von einer Shareholder-Orientierung, wo es um den reinen finanziellen Profit für wenige Einzelne geht, hin zu Unternehmen dienen der Gesellschaft, dienen dem Gemeinwohl. Und jedes Unternehmen, was nicht dem Gemeinwohl dient auf die eine oder andere Weise, würde damit eigentlich seinen Zweck verfehlen. Und auch die Profite, die dieses Unternehmen macht, werden wieder seinem Unternehmenszweck, seinem Purpose, also dem Dienst des Gemeinwohls, bereitgestellt. Das wäre etwas, wo, oder das ist auch etwas, wo ich sehe, diese, die uns an Ideen wie Suffizienz oder Postwachstum hindert, dass einzelne Shareholder oder auch Shareholder-Gemeinschaften dahinterstehen und eine Profiterwartung haben. Und da natürlich auch Druck auf die Unternehmen ausgeübt wird und im Zweifel durch eben die aktuellen systemischen Bedingungen, so wie wir sie haben, nicht genug Incentives da sind, langfristig zu investieren, langfristig zu denken, langfristig zu handeln, sondern eben sehr kurzfristig auf diesen Shareholder-Value zu schauen. Und ich glaube zum Beispiel auf ökologischer Ebene wäre eine zweite Maßnahme ein weltweiter CO2-Preis und überhaupt die Bepreisung von natürlichen Ressourcen. Wir haben ja in Deutschland einen CO2-Preis. Der ist noch nicht hoch genug, um wirklich wirklich Wirkung zu entfalten. Wir sehen es jetzt an erster Stelle, er soll ja auch weiter steigen. Aber damit verzerrt es natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen den Wettbewerb. Wenn der jetzt weiter steigt, kann es gut sein, dass natürlich sehr CO2-intensive Industrien einfach abwandern, woanders hin, wo es keinen CO2-Preis gibt und es damit sozusagen zum Beispiel günstiger ist. Wenn es aber einen weltweiten CO2-Preis gäbe, der hoch genug wäre, dass da ein echtes Incentive entsteht und man sich nicht über Kompensation freikaufen kann, sondern dass, wenn überhaupt, quasi nur eine Brückentechnologie ist, sondern wir wirklich quasi alle dazu zwingen, auf Net Zero zu gehen oder eben quasi dafür zu zahlen und dieses Geld wiederum in saubere Technologien zu investieren, dann kämen wir, glaube ich, dem Wandel, dem systemischen Wandel in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft deutlich näher.
Wow, zwei extrem spannende Ansätze. Danke fürs Teilen. Oder die werden jetzt noch nachwirken bei mir.
Richtig spannend. Werden wahrscheinlich jetzt auch nicht von heute auf morgen leider implementiert werden. Und das hat sicherlich die ein oder andere Implikation, die man dann natürlich noch entsprechend begleiten müsste. Aber es sind zwei Ideen, die sind schon da. Also es ist, again, etwas, was in der Nische schon passiert oder was auf nationaler oder regionaler oder einzelner Unternehmensebene schon passiert. Aber damit wir wirklich quasi das Ruder rumreißen, müssten wir das natürlich weltweit haben.
Ja, hundertprozentig. Es muss einfach global gedacht werden. Aber wie du vorhin schon so schön gesagt hast, das ist einfach auch diese Pioniere und die Inspirationsarbeit, die du leisten musst. Und so wie du gesagt hast, in Deutschland muss man schon zahlen, ist ein Riesenschritt, ein politischer Schritt, dass das überhaupt umgesetzt werden konnte. Und auch das europäische, das ESG-Reporting, dass das überhaupt umgesetzt wurde. Es tut sich viel Gutes, aber die Uhr tickt einfach. Ja, Stichwort die Zeit tickt. Wir haben ja in diesem Jahr erstens 3 Jahre, 2x3 macht 4 und sind mit der 30. Folge gestartet.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke. Und aus diesem Anlass fragen wir immer gerne unsere Gäste, wie wird unsere Welt in 30 Jahren aussehen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ehrlicherweise, wenn ich mir angucke, was die letzten 30 Jahre, und das ist fast meine gesamte Lebenszeit, passiert ist, dann traue ich mich gar nicht zu sagen, was in den nächsten 30 Jahren passieren wird. Also es entwickeln sich ja so viele Sachen so schnell, dass ich selbst bei den nächsten 10 Jahren mir unsicher wäre, was passieren würde. Aber ich glaube, auf der einen Seite bin ich realistisch pessimistisch und gehe davon aus, dass wir die Folgen des Klimawandels deutlich spüren werden. Wir werden noch einige Krisen durchleben, wir werden noch einige Pandemien durchlebt haben. Einige Unternehmen wird es nicht mehr geben, so wie sie heute waren. Es wird auch einige Aktivitäten oder Dinge, die wir heute als selbstverständlich nehmen, nicht mehr selbstverständlicherweise geben. Wir werden auch in der Weltpolitik noch mehr über Klimafolgen debattieren. Ich bin mir sicher, dass es in 30 Jahren wird es die ersten großen Fluchtbewegungen aufgrund von Dürre, Hunger oder Ähnlichem geben. Kriege über Wasser, wenn jetzt nicht ganz, ganz dringend was passiert. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, gibt es so viele tolle Ideen, so viele Dinge, die wir auch schon richtig machen. Und wir haben die Möglichkeit, innerhalb der nächsten 30 Jahre diese Ideen, diese Communities, diese Experimente und diesen Mindset-Change weiter voranzutreiben. Und ich wünsche uns, dass wir als Gesellschaft gemeinschaftlich ein positives Bild der Zukunft zeichnen. Weil es ist immer so einfach, diese ganz schlimmen Horrorszenarien, Dystopien heraufzubeschwören. Und das ist auch nicht ganz unrealistisch an der einen oder anderen Stelle. Aber was aus meiner Sicht noch ein bisschen fehlt, ist die Utopie. Also wenn wir das nicht wollen, was wollen wir denn stattdessen? Und das wünsche ich mir, dass wir das in den nächsten Jahren für uns gestalten und ein Bild der Zukunft zeichnen, auf das wir dann gemeinsam hinarbeiten können. Und dass wir unterwegs auch resilienter gegenüber den Krisen werden und an einer Zukunft arbeiten, die wir uns vorstellen können und die wir auch als erstrebenswert erachten.
Das heißt, dein utopisches Bild, wenn du ungefähr 60 bist, oder? Wie wird das ausschauen? Wie wird dein Tag ausschauen? Fällt dir spontan was ein? Frage.
Also, wenn ich 60 bin, dann lebe ich in so einer kleinen Öko-Community, wo jeder so eine kleine Wohnung hat, aber es gibt große Gemeinschaftsräume. Ich arbeite vielleicht immer noch an der Tomorrow University, weil wir mächtig gewachsen sind. An der Stelle ist Wachstum ja toll in Richtung Bildung, ne? Das muss ja mal unterscheiden zwischen den Dingen, wo wir möchten, dass sie wachsen, und den Dingen, wo wir nicht möchten, dass sie wachsen. Und würde mir wünschen, dass zum Beispiel mein Weg in die Stadt ist ein perfekter Fahrradweg, wo ich ganz entspannt mit dem Fahrrad an der Isar entlang fahren kann, zum Beispiel. In der Innenstadt ist es deutlich grüner als heutzutage. Alles geht irgendwie zu Fuß oder mit Fahrrädern oder mit Leih-E-Bikes. Wir haben deutlich weniger Verkehr, wir haben keine Autos mehr. Individualverkehr wird ganz anders organisiert. Und wir als Menschen orientieren uns auch genauso mehr am Gemeinwohl wie auch Unternehmen als auch die Politik. Es gibt einen Mindset-Shift hinzu, dass wir gemeinsam oder in Kooperation es uns am Ende allen besser geht, als wenn jeder quasi nur nach sich schaut. Das ist ein bisschen weg von diesem Individualismus, jeder guckt nur auf sich, individuelle Boni, hin zu einem, wenn wir zusammenarbeiten, dann kommt am Ende für alle mehr raus. Das ist übrigens auch ein spannendes Modell, die Farmer's Tale, glaube ich, heißt die. Das können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Kommt im Buch von Mark Ellsberg, genannte Gier, vor. Also Gier wie die Habgier. Und es gibt auch ein süßes YouTube-Video dazu. Es ist mathematisch bewiesen, dass Kooperation erfolgreicher langfristig ist und mehr Ertrag für alle Beteiligten gibt, als wenn jeder für sich alleine arbeitet. Also es ist ein ganz einfaches mathematisches Modell. Und aktuell arbeiten wir aber gar nicht so. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn ich 60 bin, dass wir das nicht nur erkannt, weil wir haben es erkannt, aber dass wir das auch in unsere Systeme quasi implementiert haben.
Ich sehe dich schon ganz entspannt die Isar entlang radeln.
Die also man muss ja dazu sagen, dass München wirklich sehr, sehr viel macht schon in Richtung nachhaltige Mobilität. Also die Fahrradwege an der Isar sind fantastisch. Aber ich würde es mir noch breiter wünschen, weil dann haben natürlich auch die Lastenräder und auch die Kinderanhänger und auch die E-Bikes alle Platz.
Und alle schauen aufeinander.
Genau.
Maren, wir sind schon am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Darf ich dir ein paar Rapid-Fire-Questions stellen?
Fire away.
Alright. Was heißt Wohlstand für dich?
Ich würde sagen, über ein gewisses finanzielles Mindestmaß an Sicherung der Grundbedürfnisse hinaus wäre das für mich ein Leben in einer Gesellschaft, die gemäß dem Motto gesund, gerecht, gemeinsam lebt, anstatt höher, schneller, weiter. Und in der meine Bedürfnisse nach Verbundenheit, Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Gestaltungsfreiraum erfüllt sind.
Wann hast du das letzte Mal laut gelacht?
Also ein bisschen dann schon in dieser Podcast-Folge, es macht wirklich Spaß. Ich glaube, so richtig, richtig laut als gelacht habe ich, glaube ich, gestern früh, da war ich zum Coworken im Büro. Und die Kolleginnen haben einfach so witzig miteinander gefotzelt und es war so ein schönes, ungezwungenes Beisammensein. Es war schon sehr, sehr lustig. Also die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, finde ich ja ganz, ganz großartig, wenn Menschen das können. Und das können alle in diesem Büro und deswegen gehe ich da auch so gerne hin.
Worauf bist du ganz besonders stolz?
Ich glaube, immer meinen eigenen Weg gegangen zu sein. Und ich glaube auch, dass ich damit da immer besser geworden bin über die Jahre. Und ich es aber, sage ich mal, im Großen und Ganzen oft geschafft habe, mir selbst zu vertrauen. Auch wenn es gegen die Konventionen ging oder gegen das, was man so macht. Also zum Beispiel habe ich meinen ersten Job nach dem Master nach 6 Monaten gekündigt. Das hat man nicht so gemacht. Man hat den ersten Job mindestens 2 Jahre gemacht, weil das dann gut auf dem Lebenslauf aussah. Oder auch nach 3 Monaten einfach wieder woanders hin umzuziehen, weil hat mir besser so getaugt. Oder auch mal das Risiko einzugehen und zum Beispiel zu kündigen, ohne was Neues zu haben. Einfach, weil ich mir selber vertraut habe, das wird schon gut gehen. Ich werde schon irgendwie was finden, aber das, was ich in dem Moment gemacht hatte, hat sich nicht gut angefühlt. Das hat sich nicht richtig für mich angefühlt. Das war nicht integer. Und das gemacht zu haben, hat auch immer zu einer Zufriedenheit geführt. Natürlich gab es Momente, wo es mir nicht gut ging. Natürlich gab es Momente, wo ich frustriert war, wo ich keine Lust mehr hatte, wo mir das nicht Spaß gemacht hat. Aber ich bin nie lange in diesen Situationen verharrt, sondern habe da auf mich selber gehört und war auch immer bereit, mich da weiterzuentwickeln und das zu hinterfragen und immer offen und neugierig zu sein, trotz aller Krisen grundsätzlich positiven Mindset zu behalten.
Das hast du auf jeden Fall. Maren, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Ich muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Das ist immer so das eine, was ich mitgeben möchte. Ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass wir alle lernen, auf unser inneres Knowing zu hören. Das ist ein Begriff, den habe ich von Glennon Doyle aus ihrem Buch Untamed, kann ich übrigens wirklich jedem empfehlen, ganz großartiges Buch. Und sie beschreibt darin ganz schön, wie sie den Zugang wieder zu ihrem inneren Knowing sozusagen gefunden hat. Also manche mögen es Seele, manche mögen es Intuition nennen, andere nennen es vielleicht sogar ihre Verbindung zu Gott. Ich bin jetzt selber nicht religiös, deswegen würde ich dieses Wording nicht wählen. Aber da auf uns zu vertrauen und eben diese Integrität quasi herzustellen, weil wenn wir in uns selber den Frieden nicht finden, dann werden wir ihn auch nicht nach außen tragen können. Und ganz viele Konflikte auf dieser Welt, und das ist etwas, was meine Coach und auch eine Professorin bei uns an Tomorrow, die Katrin Köster, so vielleicht auch schon kennengelernt, uns mitgibt, ist, ganz viele Konflikte auf der Welt entstehen auch dadurch, dass wir innere Konflikte haben. Weil wie soll ich quasi nach außen hin eine Balance schaffen, die ich in mir gar nicht spüre und wo ich innerlich keine Orientierung sozusagen habe? Und ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich jede und jeder von uns machen kann, ist bei uns selber anzusetzen und das dann nach außen tragen zu können.
Wunderschön. Danke, dass du uns das noch mitgegeben hast.
Sehr gerne.
Maren, wo können wir dich online finden, wenn wir uns mit dir noch connecten möchten oder wenn unsere Hörerinnen noch mehr von dir erfahren möchten?
Am besten wahrscheinlich auf LinkedIn, weil vor kurzem allen sozialen Medien entsagt und bin gerade auf einem Break. Mal schauen, wie lange andauert, vielleicht for the rest of my life. Aber man findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn. Da kann man mich auch gerne kontaktieren. Gerne mit einer ganz kurzen Nachricht, damit ich euch einsortieren kann. Oder natürlich an der Tomorrow University, bei einem unserer Events, bei einer Trial Challenge. Freue ich mich total, wenn Menschen Lust auf die Community haben und auf die Themen, die uns da so umtreiben und das gemeinsam zu diskutieren und zu erforschen.
Ja, unbedingt. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Maren, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare und inspirierende Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Lisa, und bis hoffentlich bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Danke, dass du wieder mit dabei warst. Was für ein spannendes Interview. Was nehme ich mir persönlich mit? Dass Wachstum auch anders geht. Wir wissen jetzt, dass Grün konsumieren nicht die Lösung sein kann. Und wie Geschäftsmodelle wirklich einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Gesellschaft leisten können. Also lasst uns Leading by Example, im Großen wie im Kleinen leben und gemeinsam die Zukunft gestalten, die wir für unsere Kinder und Kindeskinder hinterlassen wollen. Ganz im Sinne von 2x3 macht 4. Wir machen uns die Welt, wie sie uns allen gefällt. Du möchtest noch weiter in das Thema Postwachstum eintauchen? Dann kann ich dir unsere Folge Nummer 33 sehr empfehlen. Wie immer findest du alle Links, Buchempfehlungen und Infos zu der Folge in unseren Shownotes auf 2x3macht4.com. Wir freuen uns über deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Und natürlich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ciao, mach's gut!